Sein historisches Gericht fällt demnach negativ aus, aber sein ewiges Gericht fällt herrlich und positiv aus. So eine Situation kann ein Spannungsfeld zwischen beiden Formen von Gericht erzeugen. Sehen wir uns 2. Mose 20, 3 bis 5 an, einen Ausschnitt aus den 10 Geboten. Der Herr sagt: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen. Hier wird sehr deutlich, dass infolge bestimmter Sünden das Gericht Gottes noch Menschen erreicht, die nach der Generation der Person leben, die die Sünde begangen hat. Und dass dieses Gericht bis in die dritte und vierte Generation hineinreicht. Ich glaube, die konkrete hier genannte Sünde würde man heutzutage als Okkultismus bezeichnen. Das heißt, dass man neben dem einen wahren Gott noch irgendeinen anderen Gott hat. Ich hatte es schon mit vielen, vielen Menschen zu tun, in deren Leben sich die Sünde eines Vorfahren auswirkte. Dabei mussten wir uns jedes Mal dieser Tatsache stellen, dass sich das historische Gericht Gottes als Konsequenz der Sünde der Vorfahren im Leben der betreffenden Person auswirkte. Das ist also historisch und nicht notwendigerweise ewig. Der Unterschied wird sehr deutlich in Hesekiel 18, 20. Die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Der Sohn wird nicht die Strafe für die Schuld des Vaters tragen, noch wird der Vater die Strafe für die Schuld des Sohnes tragen. Die Gerechtigkeit des Gerechten wird auf ihm selbst sein, und die Gottlosigkeit des Gottlosen wird auf ihm selbst sein. Es besteht kein Widerspruch zwischen diesem Statement und der Aussage aus 2. Mose, weil es sich hier um zwei verschiedene Formen von Gericht handelt. In 2. Mose ist vom historischen Gericht die Rede, das sich innerhalb der Menschheitsgeschichte auswirkt. Wir wissen selbst, dass es dieses historische Gericht gibt. Wir können es nicht leugnen. Das Kind eines Alkoholikers startet mit Nachteilen ins Leben, die das Kind, sagen wir, eines Universitätsprofessors nicht hat. Wir können vor der Tatsache nicht die Augen schließen, dass das, was unsere Eltern waren und taten, in gewissem Maß auch den Verlauf unseres Lebens prägt und bestimmt. Das ist Realismus. Wer das Gegenteil sagt, steckt den Kopf in den Sand. Der Vogel Strauß tut das auch nicht. Das ist eine Verleumdung des Straußes. Ich muss den Strauß immer gegen diesen Vorwurf verteidigen. Im Gegensatz dazu nun das ewige Gericht. Wenn wir vor dem ewigen Gericht Gottes stehen, wird es nicht darum gehen, was unser Vater oder unsere Mutter getan haben. Es wird darum gehen, was wir selbst getan haben, und dafür werden wir gerichtet werden. Ich hoffe, das ist zumindest halbwegs klar geworden. In gewissem Sinne können wir keiner der beiden Formen von Gericht entrinnen. In gewissem Sinne ist die Geschichte eine Geschichte des Gerichts Gottes. Wenn man die Geschichte Israels studiert, erkennt man, dass es eine lange Geschichte des göttlichen Gerichts ist, das sich in der Menschheitsgeschichte auswirkt. Und manchmal dauert es tausende von Jahren, bis sich dieses Gericht auswirkt. Das ist schon erschreckend. Nun, gehen wir zurück zu Hebräer 6,3, wo es heißt: Dies werden wir tun, wenn Gott es erlaubt. Ich kann mich nicht erinnern, ob wir das schon besprochen haben, aber ich möchte es noch einmal kurz anschneiden. Hier geht es darum, dass wir zur Vollkommenheit weitergehen bzw. uns ihr zuwenden. Wir wollen weitergehen. Und dann sagt der Autor: Dies werden wir tun, wenn Gott es erlaubt. Warum sollte Gott das nicht erlauben? Gott wäre doch zweifellos recht glücklich, wenn jeder zur Vollkommenheit weitergehen würde, oder nicht? Nun, man kann mit einem Bau nicht weitermachen, wenn man keine Baugenehmigung hat. Das ist zumindest im natürlichen Bereich so. Wenn das Fundament eines Bauwerks nicht geprüft und genehmigt worden ist, darf man nicht weiterbauen. Auch Gott hat seine Bauaufsicht. Er inspiziert das Fundament. Er sagt: Das Fundament ist unvollständig. Wo ist der erste Stein, die Buße? Ich werde die Genehmigung nicht erteilen. Du kannst nicht weitermachen. Das ist einer von mehreren Gründen, warum Millionen von Christen immer noch an ihrem Fundament herumtüfteln. Sie haben noch nie die Genehmigung bekommen, weiterzubauen. Einige von ihnen bauen weiter, doch dann kommt die Bauaufsicht Gottes und sagt: Abreißen und wieder von vorne anfangen. Das ist eine Realität. Wer das, was ich sage, hört, sollte aufmerken: Wenn dein Fundament nicht in Ordnung ist, wirst du niemals weiterkommen. Das ist eine endgültige und kategorische Aussage. Gott hat keine Lieblinge. Er lässt sich nicht bestechen. Man kann der Bauaufsicht nicht etwas in die Tasche stecken und dann einfach so weitermachen. Nun hierzu zwei praktische Anwendungen. Werfen wir einen Blick in die Studienhilfe. Erstens, wir müssen ein für alle Mal die Grundlage legen und uns dann der Fertigstellung des Gebäudes zuwenden. Man kann auch den Fehler machen, immer wieder die Grundlage zu legen. Man braucht sie nur einmal zu legen und dann geht man weiter. Das ist diese Formulierung: Lasst uns weitergehen. Zweitens, wenn wir kein angemessenes Fundament gelegt haben, werden wir keine Genehmigung für den Weiterbau erhalten. Ich verwende hierfür gerne auch ein anderes Bild. Du darfst in der Schule Gottes erst in die nächste Klasse vorrücken, wenn du die Abschlussprüfung der vorigen Klasse bestanden hast. Bei Gott ist es nicht so wie in unserem modernen Erziehungssystem, wo man automatisch vorrückt. Das ist keine Erziehung, das ist der Ersatz für Erziehung. Doch Gott ersetzt die Erziehung seiner Kinder nicht durch etwas anderes. Und wenn dir die Lektionen in deiner Klasse allmählich langweilig werden, brauchst du nur die Prüfung zu bestehen und schon kannst du weitergehen. Ich denke da an einen Mann, der mich einmal anrief, als ich in Dallas war. Ich war noch gar nicht lange in Amerika und war noch dabei, mich zu orientieren. Am Telefon stellte er mir zwei Fragen. In der ersten ging es um den Antichrist, in der anderen, glaube ich, um Heilsgewissheit oder etwas dergleichen. Ich sagte: Ich glaube, ich kann Ihre Fragen eigentlich nicht beantworten. Ich denke, Sie haben das Problem, dass Sie in der dritten Klasse sind und versuchen, Themen der sechsten Klasse zu bewältigen und das funktioniert nicht. Damit war das Telefonat zu Ende. Ich habe ihm das gesagt, um ihm zu helfen. Nun, so Gott uns hilft, und mit der notwendigen Baugenehmigung werden wir nun weitergehen. Wir kommen zu Hebräer 6, 4 bis 8 und damit zur dritten Bibelstelle, die eine Warnung enthält. Eine Warnung vor allem vor der Apostasie, dem Abfall vom Glauben. Ich bevorzuge das Wort Apostasie, weil sich Abfallen so anhört, als geschehe es irgendwie zufällig oder beiläufig. Der Begriff Apostasie weist darauf hin, dass es auf einer Entscheidung beruht. Und ich denke, der Autor hat auch Letzteres im Sinn. Ich werde die Passage lesen und dann werden wir sie besprechen. Vorher noch eine kurze Wiederholung, auch für mich selbst. Wir hatten ja bereits zwei andere Passagen mit einer ernsten Warnung. Wovor wurden wir als erstes gewarnt? Das ist sehr wichtig. Es war am Anfang von Kapitel 2. Vor Nachlässigkeit. Also, erstens Nachlässigkeit. Zweitens Unglauben. Drittens Apostasie. Viertens, brauchen wir jetzt noch nicht zu wissen, aber es ist das vorsätzliche Verharren in Sünde. und fünftens, nicht an der Gnade Gottes Mangel zu leiden. Ich halte diese Reihenfolge für sehr bezeichnend. Ich denke, Nachlässigkeit führt zu Unglauben und Unglauben führt zu Apostasie. Denn wenn du die Wahrheit der Bibel wirklich glaubst, könntest du dich gar nicht zur Apostasie entscheiden. Hier nun die Warnung vor Apostasie, Vers 4. Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und doch abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und den Spott aussetzen. Ich glaube, dass es hier in der Übersetzung keine fraglichen Passagen gibt. Das ist eine der Passagen der neutestamentlichen Lehre, über die am meisten diskutiert und gestritten wird. Ich kann dazu nur sagen, dass ich glaube, dass es das bedeutet, was hier steht. Wir wollen herausfinden, was hier eigentlich steht. Dieser Bibelvers spricht von Menschen, die 5 geistliche Erfahrungen gemacht haben. Sehen wir im Text nach. Die erste, in Vers 4, ist, dass sie erleuchtet worden sind. Die zweite, auch in Vers 4, sie haben die himmlische Gabe geschmeckt. Die dritte, Vers 4, sie sind des Heiligen Geistes teilhaftig geworden. Die vierte, jetzt in Vers 5, sie haben das gute Wort Gottes geschmeckt. Und die fünfte, sie haben die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt. Überlegen wir kurz, was jede dieser Aussagen bedeutet und auf welche Art von Erfahrung sie jeweils hinweisen. Erstens, erleuchtet werden. Das ist ein Wirken Gottes, ein Wirken des Heiligen Geistes. Er versetzt uns in die Lage, die Wahrheit über Jesus Christus, über die Bibel und über uns selbst zu erkennen. Das ist nichts, das wir jemals durch reines intellektuelles Studieren oder Nachdenken herausfinden können. Es muss eine Erleuchtung geben. Das wurde mir sehr klar, als ich in einer ganz persönlichen Art und Weise mit den Ansprüchen Jesu Christi konfrontiert war, weil ich das Evangelium nicht verstehen konnte. Ich war dazu ausgebildet worden, zu analysieren, zu argumentieren und zu erklären. Ich konnte das Evangelium absolut nicht verstehen. Es machte für mich überhaupt keinen Sinn und ich konnte es auch nicht glauben. Ich wollte es glauben, aber ich konnte es nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich wollte wirklich glauben, konnte jedoch nicht. Dann wurde ich auf übernatürliche Art und Weise erleuchtet. Ab diesem Augenblick habe ich nie wieder daran gezweifelt, dass Jesus Christus lebt und der Sohn Gottes ist. Das war kein Prozess des Nachdenkens oder Argumentierens. Das war Erleuchtung. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber es gibt Wahrheiten in der Bibel, die man nicht allein durch den Verstand begreifen kann. Sobald du einmal erleuchtet worden bist, hast du eine Verantwortung, die du zuvor nicht hattest. Wir könnten uns auch noch Hebräer 10, 32 ansehen, das ist ein weiteres Beispiel für die Verwendung des Wortes erleuchten. Gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt. Es ist hochinteressant zu studieren, wie diese Erleuchtung wirkt. Vor vielen Jahren, zur Zeit John Wesleys, gab es noch einen anderen großen Prediger namens George Whitefield. Die beiden waren befreundet. George Whitefield war vermutlich als Prediger noch eindrucksvoller als Wesley. Er ist nebenbei bemerkt der Mann, dem die Southern Baptists in den USA ihre Existenz verdanken. Ich weiß nicht, ob die Southern Baptists das überhaupt wissen. Er predigte in London und William Wilberforce, der damals ein Parlamentsabgeordneter war, bekehrte sich auf seine Predigt hin und wurde als Folge seiner Bekehrung ein wichtiges Werkzeug im Kampf für die Abschaffung des Sklavenhandels in verschiedenen Teilen des britischen Reiches. William Wilberforce war ein Freund von William Pitt, dem damaligen Premierminister, einem ausgezeichneten und klugen Mann, der damals Großbritannien führte. Wilberforce hatte den Eindruck, William Pitt müsse unbedingt die Botschaft von George Whitefield hören. Er bewegte seinen Freund dazu, mit ihm in die Kirche zu gehen und George Whitefield zuzuhören. Er hörte sich die ganze Predigt an. Dann verließen sie gemeinsam die Kirche und William Wilberforce erkundigte sich besorgt und fragte Pitt, was denkst du darüber? Und Pitt erwiderte, ich habe kein Wort davon verstanden. Er war damals einer der klügsten Männer Europas, aber er war nicht erleuchtet. Er hatte nichts anderes als sein natürliches Denken und deshalb hat er die Botschaft von George Whitefield nie verstanden. Das ist also die erste Erfahrung, von der wir hier sprechen. Es ist eine übernatürliche Offenbarung der Wahrheit. Viele von euch haben sie gehabt. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ich ab diesem Zeitpunkt nie wieder zurückgehen und so tun konnte, als wüsste ich es nicht. Diese Tür war verschlossen. Gott sei Dank wollte ich auch nie zurückgehen. Das ist die andere Seite der Medaille. Der zweite Punkt, sie haben die himmlische Gabe geschmeckt. Das ist also die zweite Erfahrung. Welche himmlische Gabe? Ich möchte euch dazu zwei Bibelstellen geben. Römer 6,23, eine Stelle, die jeder gute Baptist kennt, und es ist auch gut, sie zu kennen. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist also eine Gabe. Das griechische Wort, das hier verwendet wird, lautet Charisma, von dem sich, nebenbei bemerkt, das Wort charismatisch und dergleichen ableitet. Das Wort Charisma wird im Neuen Testament zum ersten Mal in Römer 5 verwendet. Die Gabe, von der dort die Rede ist, ist Gerechtigkeit. Und das ist wirklich interessant. Die Charismatiker sind oft meilenweit von diesen beiden ursprünglichen und grundlegenden Bedeutungen des Wortes Charisma, nämlich Gerechtigkeit und ewiges Leben, entfernt. Vergesst nicht, dass ihr erst dann ewiges Leben haben könnt, wenn ihr Gerechtigkeit habt, da Gott einem Sünder kein ewiges Leben schenken kann. Es ist wirklich hochinteressant, dass hier ein ganzer Themenbereich der Wahrheit vor uns liegt, in den die meisten Charismatiker noch nicht einmal einen Blick hineingeworfen haben. Doch das Wort, das hier in Hebräer 6,4 verwendet wird, lautet nicht Charisma. Auf Griechisch lautet es Dorea. Ich habe eine Theorie, die ich schon in Neuseeland erwähnt habe. Ich weiß nicht, ob ich sie schon woanders auch erwähnt habe, aber meine Theorie besagt, dass das Wort Dorea im neutestamentlichen Griechisch in der Regel eine Gabe bezeichnet, die eine göttliche Person ist. Also keine Erfahrung, keine Sache, kein Gegenstand, kein Es. Das Wort Dorea wird in 2. Korinther 9,15 genauso verwendet. Paulus sagt zum Abschluss von zwei Kapiteln, in denen es ums Geld geht, Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Mit anderen Worten, wenn wir gegeben haben, sollen wir uns daran erinnern, dass Gott mit dem Geben begonnen hat. Er gab Dinge, die wir niemals überbieten können. Hier steht für Gabe das Wort Dorea. Was glaubt ihr, was ist Gottes unaussprechliche Gabe? Ich sage euch meine Meinung, es ist der Herr Jesus Christus. Und ich glaube auch, die himmlische Gabe in Hebräer 6,4 ist Jesus. Wenn du Jesus hast, hast du in ihm das Charisma des ewigen Lebens. Es geht also hier um Menschen, die Jesus haben und in ihm ewiges Leben. Dritter Punkt, sie sind des Heiligen Geistes teilhaftig geworden. Das Wort bedeutet Anteil haben oder teilhaben an. Sie hatten Anteil am Heiligen Geist bzw. hatten Teil am Heiligen Geist. Schlagen wir Apostelgeschichte 2,38 auf. Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ratet mal, welches griechische Wort hier für Gabe steht. Dorea. Es ist hier nicht vom Empfang von Geistesgaben die Rede, sondern von jener Gabe, die eine göttliche Person ist. Wer ist diese Person? Der Heilige Geist. Als erstes empfängst du Jesus. Dann empfängst du den Heiligen Geist selbst als Gabe. Deshalb geht es hier in Hebräer 6,4 um Menschen, die den Heiligen Geist empfangen hatten. Nächster Punkt. Sie haben das gute Wort Gottes geschmeckt. Für Wort steht hier im Griechischen nicht Logos, sondern Rhema. Es ist nicht nur Theologie. Es bedeutet, dass Gott zu ihnen durch sein Wort gesprochen hat. Ich denke, die meisten von euch kennen das. Es wäre interessant, anhand dieser Liste meine Zuhörer zu befragen und zu sehen, wie viele bei den einzelnen Punkten die Hand heben und sagen, ja, das habe ich erlebt, das habe ich erlebt und das habe ich auch erlebt. Sie haben das gute Wort Gottes geschmeckt. Hierzu gäbe es so viele Schriftstellen, dass wir uns nicht weiter damit beschäftigen können. Fünfter Punkt. Sie haben die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt. Das ist doch wirklich etwas Aufregendes, nicht wahr? Ich frage mich, wie viele von euch meinen, die Kräfte des zukünftigen Zeitalters schon geschmeckt zu haben. Ich werde euch einige Schriftstellen zeigen, die für mich den Sachverhalt erklären, und dann könnt ihr nachprüfen, ob ihr es schon geschmeckt habt. 2. Korinther 1,21. Paulus spricht über all seine Versuchungen und Prüfungen und Schwierigkeiten und sagt dann, der uns aber mit euch befestigt oder kräftigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Statt Unterpfand könnte man treffender Anzahlung sagen. Das Wort ist nicht so geistlich und macht den Sinn deutlich. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, lesen wir noch Epheser 1, 13 bis 14. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes oder die Anzahlung auf unser Erbe, bis zur Erlösung seines Eigentums, zum Preise seiner Herrlichkeit. In diesen beiden Stellen, in denen es um eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist geht, heißt es jeweils zuerst, ihr seid versiegelt worden und dann, ihr habt die Anzahlung bekommen. Dieses Wort Anzahlung ist eines der interessantesten Wörter in der Bibel. Auf Hebräisch heißt es Aravon, auf Arabisch Arbon, auf Griechisch Arabon, und auf Suaheli, einer ostafrikanischen Sprache, Arabuni. Ein und dasselbe Wort in vier verschiedenen Sprachen. Vor vielen Jahren, etwa im Jahr 1947, richteten meine erste Frau und ich eine neue Wohnung ein und wir benötigten Vorhangstoff. Wir gingen in die Altstadt von Jerusalem, in einige Geschäfte, wo Stoffe verkauft wurden, und wir brauchten, sagen wir, 20 Meter. Nehmen wir an, der Meter kostete damals $5. Der Mann im Geschäft hatte einen ganzen Ball mit Stoff. Es waren so ziemlich genau die 20 Meter und nicht recht viel mehr. Ich sagte, wir brauchen die ganzen 20 Meter, wie viel kostet das? Er erwiderte, 20 mal $5 sind $100. Ich sagte, ich habe keine $100 dabei, ich gebe Ihnen $20. Das ist die Anzahlung. Ich komme später mit dem Rest wieder und nehme den Stoff mit. In der Zwischenzeit dürfen Sie den Stoff jedoch nicht weiterverkaufen. Er gehört mir. Ratet mal, welches Wort ich damals für die Anzahlung der $20 gebrauchte. Arbon. Das war die Anzahlung. Es war Teil dessen, was der Händler bekommen würde. Seht ihr, genauso ist es hier in unserem Fall. Genau diese Anzahlung ist der Heilige Geist. Er ist die Anzahlung Jesu in uns. Er sagt, sobald ich diese Anzahlung gemacht habe, steht ihr nicht mehr zum Verkauf. Das ist die Garantie, die ich gebe, dass ich mit dem restlichen Geld zurückkommen werde, versteht ihr? Aber ihr habt jetzt schon 20 Dollar des himmlischen Geldes in euch. Auf die anderen 80 müsst ihr noch warten. Wenn es also hier heißt, sie haben die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt, bezieht sich das meinem Verständnis nach auf die Erfahrung des Heiligen Geistes, die dich erkennen lässt, wie das Leben im Himmel ist. Manchmal kannst du Dinge tun, die du zu einer anderen Zeit auf keinen Fall tun konntest. Manchmal, wenn der Heilige Geist über mich kommt, fange ich zu tanzen an. Ich tue Dinge, die ich rein natürlich betrachtet nicht tun könnte. Manche Leute sind überrascht. Die Leute waren auch überrascht, als David tanzte. Ich möchte euch ein sehr offensichtliches Beispiel für diese Sache geben, und zwar Simson. Landläufig stellt man sich Simson mit gewaltigen Muskeln und einem athletischen Oberkörper vor. Das muss nicht notwendigerweise so gewesen sein. Seine Kraft war übernatürlich. Er tötete 1000 Philister mit dem Kieferknochen eines Esels. Er tat das nicht in seiner eigenen, natürlichen Kraft. Er schmeckte die Kräfte des zukünftigen Zeitalters. Ich hörte einmal das Zeugnis eines Missionars, der in Japan ein Erdbeben erlebte. Seine Frau wurde unter herabstürzenden Mauerteilen begraben. Der Mann ging hin und hob die Mauerteile hoch, die viel schwerer waren, als dass er sie hätte tragen können. Aber er sagte, er hätte damals begriffen, wo Simson seine Kräfte herbekommen hatte. Wir sprechen hier über etwas, das mich wirklich begeistert, nämlich die übernatürliche Kraft, in der wir im zukünftigen Zeitalter leben werden. Aber wir bekommen hier und jetzt schon ein kleines Arbon, eine Anzahlung darauf. Die Menschen, von denen der Hebräerbrief hier spricht, hatten diese Anzahlung bekommen. Einige von euch, ja vielleicht alle von euch, wissen, was ich meine. Wir wollen diese Punkte noch einmal wiederholen. Sie vermitteln uns einen sehr ernsten Gedanken. Erstens, diese Menschen sind erleuchtet worden. Sie hatten eine Offenbarung der Wahrheit, die man mit dem natürlichen Verstand nicht bekommen kann. Zweitens, sie hatten die himmlische Gabe geschmeckt. Jesus, ewiges Leben. Drittens, sie haben Anteil am Heiligen Geist bekommen. Viertens, sie haben das gute Wort Gottes geschmeckt. Sie wissen, was es heißt, dass das Wort Gottes zu ihnen spricht. Und fünftens, sie haben die übernatürliche Kraft eines Zeitalters geschmeckt, das auf Erden noch nicht angebrochen ist. Nun heißt es weiter im Hebräerbrief, es sei unmöglich, jene, die diese Erfahrungen gemacht haben und dennoch anschließend abfallen oder hinunterfallen, wenn ich auf der Bühne stehe und einen Schritt zu weit nach vorne gehe, falle ich hinunter. Genau das ist hier gemeint, sie sind hinuntergefallen. Es heißt hier also im Text, denn es ist unmöglich, diejenigen, etc., wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich, den Sohn Gottes, wieder kreuzigen und dem Spott aussetzen. An diesem Punkt müssen wir sehr sorgfältig sein. Zunächst ist hier nicht von einem schwachen Christen die Rede, einem geistlichen Baby, das sich abmüht und doch immer wieder strauchelt. An so einen Menschen sind diese Worte nicht gerichtet. Wenn du noch in diese Kategorie fällst und im Laufe des heutigen Tages bis Mitternacht noch 15 Mal fällst, brauchst du dich nicht zu verdammen. Du bist hier nicht gemeint. Gott ist auf deiner Seite. Dieser Vers spricht von Menschen, die alles haben, die alles erkannt haben und alledem aus einer Laune heraus den Rücken zugekehrt haben. Es ist jemand gemeint, der Jesus Schande macht und ihn verleugnet. Jemand, der sagt, ich glaube nicht an Jesus Christus. Er ist nicht der Sohn Gottes, er hat mich nie errettet. Ich weiß nicht, ob ihr glauben könnt, dass es solche Menschen überhaupt gibt. Ich kannte einen jungen Mann, der eines der gewaltigsten Bekehrungserlebnisse gehabt hatte, an die ich überhaupt zurückdenken kann. Er kam damals, wie meine anderen Neubekehrten auch, bei einer Straßenveranstaltung zum Glauben, An einem Sonntag bekehrte er sich. Im Verlauf der Woche wurde er im Heiligen Geist getauft, was damals, das war Anfang der 50er Jahre, noch etwas Außergewöhnliches war. Gegen Ende der Woche sang er im Geist und hatte Visionen. Ich erinnere mich noch, dass er, als er getauft wurde, in einer Vision sah, wie er die Füße des Herrn mit seinem Haar wusch. Doch kaum ein Jahr später erinnerte er sich gar nicht mehr daran, dass er jemals bekehrt gewesen war. Er erzählte mir, er beschäftige sich jetzt mit Buddhismus und fände seine Erfüllung darin. Ich denke, er konnte sich nicht einmal mehr an das erinnern, was er ein Jahr zuvor erlebt hatte. Ich glaube nicht, dass es für so einen Menschen noch einen Weg zurück gibt. Ich möchte hier niemanden verdammen, das ist nicht die Aufgabe des Predigers, sondern die Aufgabe des Teufels, und er macht das gut genug, wir brauchen ihm dabei nicht zu helfen. Aber ich würde euch gerne eines sagen, ich glaube nicht, dass du in den Himmel kommen wirst, wenn du nicht in den Himmel kommen willst. Immer wenn eine neue Bewegung entsteht, sei es die Hirtenschafts- bzw. Jüngerschaftsbewegung oder was auch immer, steigen manche Leute ein, weil sie glauben, dass da etwas dabei ist, wodurch etwas an ihnen ganz automatisch geschieht, auch wenn sie es selbst nicht wirklich wollen. Aber so etwas gibt es nicht. Die Erfahrung hat mir auch gezeigt, dass es nur eine Möglichkeit gibt zu erkennen, ob ein Mensch richtig lebt. Es sind nicht die Wunder, die er vollbringt, denn er kann Wunder vollbringen und gleichzeitig in Ehebruch leben. Es ist auch nicht die Tatsache, dass er prophezeit oder dass er gewaltige Predigten hält. Es gibt nur eine Möglichkeit, woran man erkennen kann, ob ein Mensch richtig lebt, und zwar daran, dass er richtig lebt. Es gibt keinen Ersatz dafür. Man kann nämlich Sünde mit fast allem anderen unter einen Hut bringen. Der Heilige Geist wird gegeben, um den Willen Gottes zu tun. Wenn es der Wille Gottes ist, dass dieser Mann in einer Veranstaltung 500 Menschen heilt, hat dieser Mann die Gabe. Der Heilige Geist wird durch diesen Mann wirken, um 500 Menschen zu heilen. Doch dann kann es sein, dass der Mann die Veranstaltung verlässt und mit der Frau eines anderen zusammenlebt. Das ist keine Theorie, ich spreche hier von Situationen, die ich hautnah miterlebt habe. Es gibt einfach keinen Ersatz dafür, das Richtige tun zu wollen. Gott wird deinen Willen letztlich nie überstimmen. Er wird dich nicht bei den Haaren packen und sagen, du kommst auf jeden Fall mit in den Himmel. Denn wenn er das täte, würdest du den Himmel als etwas Elendes empfinden. Dann würdest du dir wünschen, nicht im Himmel zu sein, solange du mit deinem Willen nicht fest entschlossen bist, dasselbe zu wollen wie Gott. Du hast womöglich viele Probleme und viele Kämpfe durchzustehen. Ihr seht jemanden vor euch, der genug davon durchgemacht hat. Aber ich habe mich nie mit meinem Willen gegen meinen Glauben an Jesus entschieden. Ich würde es nicht wagen. Ich würde nicht einmal daran denken. Ich würde den Gedanken nicht zulassen. Ich hatte es schon mit vielen jungen Menschen zu tun und die meisten jungen Leute durchleben eine Zeit der Prüfung. Alle neuen Mädchen, die Lydia und ich großgezogen haben, wurden ausnahmslos vor ihrem 7. Lebensjahr im Heiligen Geist getauft. Sie lebten ihr Leben ganz eng mit dem Herrn. Doch als sie 15 oder 16 wurden, mussten sie sich ausnahmslos noch einmal hinterfragen und überprüfen und sich die Frage stellen: Gehe ich weiter mit Gott oder war das nur was für meine Kindheit? Und ich kenne einige Leute, die eine Zeit lang nicht gerade beeindruckende Christen waren. Ich sagte das zu Ruth, und zwar in Bezug auf jemanden, der nicht mein Kind war. Ruth sagte, es fehle dieser Person sehr an Hingabe. Ich sagte zu ihr, sag niemals in ihrer Gegenwart, sie wolle eigentlich gar kein Christ sein. Geh davon aus, dass sie es will. Lass es nie zu, dass sie ihr Bekenntnis zurücknimmt und rückgängig macht. Das ist ausgesprochen gefährlich. Erinnert ihr euch, als Petrus auf die Probe gestellt wurde, sagte Jesus zu ihm, ich habe für dich gebetet, nicht dafür, dass du nicht das Falsche tust, sondern dass dein Glaube nicht aufhört. Ich weiß nicht, ob Gott mir in diesem Punkt eine spezielle Einsicht gegeben hat, aber ich habe den Eindruck, dass so viele unserer christlichen Aktivitäten oberflächlich sind. Dass die Leute versuchen, einen Weg zu finden, wie sie in den Himmel kommen können und gleichzeitig Sünde, nun, ich möchte nicht sagen genießen, da man Sünde ja eigentlich gar nicht wirklich genießen kann, aber wie man ohne wirkliche Hingabe an Gott in den Himmel kommen kann, aber diesen Weg gibt es nicht. Es ist gefährlich, mit geistlichen Dingen zu spielen. Israel lagerte sich am Fuß des Berges. Sie setzten sich, um zu essen und zu trinken. Sie standen auf, um zu spielen und endeten schließlich in krassem Götzendienst und in Unmoral. Mit geistlichen Dingen zu spielen ist das gefährlichste Spiel, das man sich nur vorstellen kann. Ich bin auf der Hut vor Menschen, die mit geistlichen Gaben spielen. Ich sage nicht, es sei eine Sünde, die zum Tod führt, aber es ist riskant. Ich habe Humor und ich glaube nicht, dass ich ein recht trübseliger Mensch bin. Aber es gibt im Zusammenhang mit Humor und Spaß und Leichtfertigkeit Dinge, die für mich die Grenze überschreiten. Ich möchte nicht mit heiligen Dingen leichtfertig umgehen, denn wenn ich das tue, verbrenne ich mich. Ich würde gerne noch weitermachen in unserem Text, aber wir haben nur mehr ein paar Minuten und es hat für mich den Anschein, als würde der Heilige Geist unsere Aufmerksamkeit mit allem Nachdruck auf diesen Aspekt richten. Ihr müsst es ernst meinen. Wisst ihr, ich habe mich oft gefragt, warum Gott sich gefallen ließ, was Jakob tat. Was hatte dieser Jakob, das Gott so geduldig machte? Ich hätte mir von Haus aus Jakob gleich gar nicht ausgesucht. Aber Gottes Erkenntnis ist erstaunlich. Was sah er in Jakob? Ich denke, es war die Tatsache, dass Jakob Gott ernst nahm. Er wusste, dass er von Gott etwas bekommen konnte, das er auf jeden Fall haben wollte. Ob er dafür betrügen musste oder nicht, er wollte es bekommen. Mir scheint, diese Einstellung fand viel mehr die Gunst Gottes als die Einstellung Esaus, der im Grunde ein recht guter Mensch war, niemandem Schaden zufügte, nie jemanden betrog, aber sich eigentlich überhaupt nicht um geistliche Dinge kümmerte. Wenn du die Wahl hast, und ich sage nicht, dass du sie hast, aber wenn du die Wahl hast, dann sei ein Jakob und sei niemals ein Esau. Wir werden uns diese Schriftstelle nicht ansehen, aber Esau wird uns als Beispiel eines profanen, gottlosen Mannes vor Augen geführt. Was hatte er getan? Er schaute nur auf seinen Appetit und warf sein Erstgeburtsrecht, die Verheißungen Gottes, weg. Ich denke, wenn ich im Herrn irgendwie vorwärts gekommen bin, dann weil ich die Einstellung habe, was der Herr für mich hat, ist kostbar für mich. Ich will es. Ich bin nicht bereit, mein Erstgeburtsrecht zu verkaufen. Ich denke, wir müssen an diesem Punkt schließen.